Vertrau der Macht der Liebe. Dieser Liebe, die beständig ist, von der du gesprochen hast in der Einführung, die nicht vergänglich ist. Und wir sind so in einer Predigtreihe, wo es um die Frage der Macht geht. Und wie passt das zusammen, Liebe und Macht? Der Thron steht wieder dort, dieses Symbol der Macht. Und ganz am Anfang dieses Gottesdienstes haben wir von Jesus, dem König, gesprochen, den wir einladen. Und das steht ja auch für Macht und Stärke. Nun hat Macht mehrere Seiten und mindestens zwei Arten von Macht gibt es. Was sind die treibenden Kräfte in dieser Welt? Geld, Sex und Macht. Und oft in Kombination. Und dieser zurzeit berühmte Hashtag MeToo, der macht das deutlich. Diese unheilvolle Mischung von Sex und Macht und Geld. Wer setzt sich durch? Wer hat Macht über andere? Und bei uns Christen ist Macht oft negativ belegt. Aber Macht kommt von Gott. Er hat, im Deutschen ist das auch vom Wortspiel her ganz schön, er hat gesagt, macht euch die Erde untertan. Und er hat uns Menschen Macht gegeben, unser Leben zu gestalten, Umstände zu verändern, diese Welt zu gestalten. Wir sind nicht machtlos. Wir können unglaublich viel bewegen und diese Macht können wir zum Guten einsetzen und zum Schlechten. Und so gibt es zwei Arten von Macht. Es gibt die eine Macht, wo es darum geht, Macht über andere zu haben, sie zu beherrschen, stärker zu sein als der andere. Da, wo man in der Firma um Positionen kämpft. Da, wo es in der Ehe darum geht, wer hat das Sagen? Und eine Ehe sich total verhaken kann an dieser Frage, wer hat hier das Sagen? Wer hat die Hosen an? Da geht es um Durchsetzung der eigenen Interessen. Und diese Art von Macht, die kann bis zu einer selbstsüchtigen Macht werden, wo es nur noch um mich geht und um meine Interessen und mich mit aller Macht durchzusetzen. Die Macht über andere. Und dann gibt es die Macht für andere. Da, wo wir unsere Kraft, unsere Zeit, unsere Energie, unser Geld dafür einsetzen, andere zu unterstützen, zu fördern. Letzten Sonntag haben wir in diesem Gleichnis von dem Bettler an der Tür des Tempels gehört und es aufgenommen, wie Petrus und Johannes ihm gesagt haben, wir können dir kein Geld geben, aber wir geben dir das, was wir im Namen Gottes dir geben können. Steh auf und wandle. Und wie dieser Mann ermächtigt wurde, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen und selbst etwas zu gestalten. Und Regina Klaas hat davon berichtet, wie das ihre Aufgabe ist als Missionarin, Menschen zu unterstützen, dass sie selbst auch ihre Umstände, in denen sie leben, verändern können. Mit der Kraft, die Gott ihnen gibt und auch im Namen der Liebe. Und wir werden nachher noch was von Jim und Nico Walker hören, die in einem kleineren Kreis schon am Freitag berichtet haben von ihrer Arbeit in Polynesien, auf Hawaii. Und wie das auch ihr Anliegen ist, so sagten sie, dass sie sich letztlich überflüssig machen. Dass die Menschen wieder in die Lage versetzt werden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und das Evangelium von Jesus ihnen dabei Rückenwind gibt. Aber auch im ganz Kleinen, in der Familie, können beide Seiten der Macht zum Tragen kommen. Eltern haben Macht. Eltern sitzen am längeren Hebel gegenüber ihren Kindern, ohne Frage. Hoffentlich. Das ist ihre Position. Sie sind die Bestimmer in gewisser Weise. Und wenn Eltern das nicht sein wollen, wenn sie ihre Macht nicht zum Guten einsetzen wollen, dann überfordern sie ihre Kinder. Und die Kinder testen die Grenzen aus bis zum Gehtnichtmehr, um endlich zu merken, okay, wo ist der Widerstand? Woran kann ich mich reiben? Es gibt natürlich auch das andere, Kinder klein zu machen. Und wie oft habe ich in der Seelsorge auch manchen, der das immer wieder gehört hat, du kannst nichts, das, was du machst, genügt nicht. Und ein Vater oder eine Mutter ihr Kind immer kleiner gemacht hat. Das kann übrigens auch passieren, wenn Kinder zu sehr verwöhnt werden. Weil das bedeutet, ich traue dir nicht selbst was zu. Ich mache alles für dich. Die geheime Botschaft ist, du kannst das ja nicht selbst. Ich traue dir nichts zu. Ich muss dich kontrollieren. Oder Eltern können ihre Macht einsetzen und ihre Kinder stark machen. Dass sie ihnen was zutrauen und ihre Möglichkeiten einsetzen, um sie zu fördern, dass sie selbstständig werden. Und diese beiden Arten von Macht, über den anderen ihn klein machen oder den anderen fördern, ihn stark machen, die finden wir überall. In der Firma, natürlich steht der Chef unter gewissen Zwängen, die Zahlen müssen stimmen. Und trotzdem merkt man, ob ein Vorgesetzter den Mitarbeiter im Blick hat und für ihn auch sich einsetzt und die Mitarbeiterin. Und bei Politikern merkt man das auch, ob es ihnen nur um sie selbst geht oder ob sie das Beste für ihr Volk suchen. Und dann ist es ganz leicht, andere, die in bestimmten Positionen sind, abzukanzeln. Aber wenn wir ehrlich sind, kennen wir beides in uns selbst. Dass wir über andere bestimmen wollen, Macht haben wollen, um uns durchzusetzen. Und dass wir die andere Seite haben, dass wir uns für den anderen einsetzen. Ich glaube, keiner von uns könnte sagen, dass er nicht beides in sich trägt. Und manchmal ein Kampf auch in uns stattfindet. Wie geht Gott mit seiner Macht um? Und wir wissen es, das hat er in Jesus sehr klar und eindeutig gezeigt. Und ich lese uns aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht diese Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Der Kaiser in Rom herrscht und übt Gewalt aus über ein riesiges Weltreich und Gott schickt ein Kind. Die Mächte dieser Welt bekriegen sich und kämpfen. Und Gott schickt keine Legion von Engeln, sondern er schickt einen einzelnen Menschen, Jesus. Und Jesus kommt, so heißt es hier, damit die Liebe Gottes sichtbar wird und um das Leben zu bringen, damit das Leben sich entfalten kann. Und Jesus setzt sich für Menschen ein, so sehen wir es, wenn wir lesen von ihm, wenn wir von ihm hören. Deswegen predigen wir, um Jesus sichtbar zu machen mit dem, was er tut. Er wartet nicht, ob er geliebt wird, sondern er liebt einseitig. Sogar seine Feinde, die ihm nichts Gutes wollen, Er setzt alle seine Kräfte für andere ein. Das ist die Macht der Liebe. Und diese Liebe Gottes ist eine ganz starke Macht. Sie ist nicht selbstsüchtig. Gott braucht das nicht. Sie setzt nicht auf das Recht des Stärkeren. Da wäre Gott immer, hätte Gott immer die Oberhand. Aber er setzt nicht darauf. Er will nicht Menschen beherrschen von oben herab. Er könnte, wenn er wollte. Diese Liebe Gottes kämpft nicht gegen andere, sondern setzt ihre Kraft für andere ein. Und das setzt eine unglaubliche Macht der Liebe frei. Da muss man schon die Frage stellen, ist Gott nicht blauäugig? Sieht Gott nicht die Realität in dieser Welt? In dieser von Gewalt und Macht beherrschten Welt? Muss man nicht über diesen Weg, den Gott durch Jesus gewählt hat, den Kopf schütteln? Das kann doch nicht funktionieren, oder? Die Engländer haben ja mehrere Besonderheiten. Eine Besonderheit ist, dass sie auf alles wetten. Auf Pferde, auf Cricket, auf Aktien. Wenn sie auf Jesus gewettet hätten damals, keiner hätte auch nur einen Penny drauf gesetzt, dass dieser gekreuzigte Zimmermann irgendeinen Erfolg gehabt hätte. Und wenige damals haben ihm so vertraut und seine Jünger haben oft an ihm gezweifelt. Der Spiegel hat so eine Sonderedition rausgegeben und darin sagt er, das Christentum ist die erfolgreichste Weltreligion. Natürlich in den üblichen Maßstäben, nämlich der Macht des Faktischen, den Zahlen. Ja, die meisten Menschen auf dieser Welt bezeichnen sich als Christen. Das hätte niemand vor 2000 Jahren gedacht. Und viele sind es auch. Aber die Gemeinde Jesu, die Kirche, hat immer verloren, wenn sie auf weltliche Macht gesetzt hat. Die Kreuzzüge vor 800 Jahren, die schaden heute noch der Botschaft von Jesus, weil auf weltliche Macht gesetzt wurde. Die Gemeinde Jesu ist immer dann erfolgreich im Sinne des Reiches Gottes, wenn sie auf die Macht der Liebe setzt. Von den Älteren werden sich manche noch erinnern an den Anfang der 70er Jahre. Chuck Smith, den werden nicht viele kennen, war Pastor einer kleinen Gemeinde in Kalifornien. Und eines Tages kamen langhaarige, barfüßige junge Leute in den Gottesdienst. Die Hippie-Bewegung war voll im Gange und war geboren. Und er wollte sie zu Jesus bringen. Und er fing an, weil es in der Gemeinde so viel Widerstand gab gegen diese jungen Leute, die so vollkommen anders gestrickt waren und einen vollkommen anderen Lebensstil hatten. Und wenn sie aus dem Gottesdienst gingen, ihren Pott geraucht haben. Er fing an, über die Liebe zu predigen. Und er hat ein Jahr lang in dieser Gemeinde jeden Sonntag über die Liebe gepredigt. Könnt ihr euch vorstellen, was passierte? Die Hälfte der Gemeindemitglieder ist ausgetreten. Und dann passierte etwas anderes, nämlich eine Erweckung unter den Hippies. Und die Jesus-People-Bewegung war geboren und hat nicht nur in den USA die Jugendkultur durchdrungen mit der Botschaft von Jesus, sondern es ist bis nach Deutschland hinein geschwappt. Und ich war in einer Jugendgruppe, die sich nannte Die mit Jesus. Wir sind mit solchen Holzkreuzen rumgelaufen. Ich hatte so lange Haare und habe Schlagzeug gespielt. Auf einmal haben wir entdeckt, Jesus kommt mit seiner Liebe. Ihm die Äußerlichkeiten sind ihm nicht wichtig. Er kommt hinein in unsere Welt und verändert uns von innen her. passt uns nicht einfach von außen an. Vertraust du der Macht der Liebe? Diese Liebe Gottes, die beginnt ja immer dort, wo wir ihr Raum geben in unserem Leben, wo wir sie aufnehmen. Und seien wir mal ehrlich, es gibt Zeiten in unserer Beziehung zu Gott, da ist, was die Liebe zu ihm angeht, ziemlich Flaute. Da wissen wir das vom Kopf her. Wir sind geliebt, aber es brennt nicht in uns. Und jeder kennt diese Zeiten, der mit Jesus unterwegs ist. Und das ist auch nicht unnormal. Wie in einer Ehe, wo man auch nicht dauernd auf höchstem Level für den anderen entflammt ist. Aber wenn die Liebe in uns erkaltet und erstarrt, dann ist im wahrsten Sinne der Ofen aus mit unserem Christsein. Dann bleibt ein kaltes Wissen übrig. Und wir brauchen es, dass diese Liebe in uns immer wieder neu Nahrung bekommt und Nachschub. Deswegen treffen wir uns hier. Das ist eigentlich der einzige Grund, dass da Nachschub kommt. Deswegen mache ich meine stille Zeit, um durch das Wort Gottes mich neu anstecken zu lassen, um Jesus vor Augen zu haben. Zurzeit bete ich eigentlich fast nur, wenn ich morgens bete: Danke, dass du da bist, und genieße seine Gegenwart, um mich da neu füllen zu lassen und in dieser anderen Kraft in den Tag zu gehen. Und so sagt es Johannes hier: Wir haben seine Liebe erkannt. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Aber wer liebt, der kennt ihn. Und wenn wir Lieder der Anbetung singen, dann freuen wir uns, wenn es schöne Lieder sind. Aber das wär's nicht. Sondern wir möchten unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen oder sie neu auf uns einwirken lassen, auch über Musik und Lieder und diese Gebete. Und diese Liebe kommt oft aus der Stille. Ich möchte euch wirklich ermutigen, in dieser hektischen Zeit ist es nicht leicht, sich solche Räume der Stille zu schaffen. Aber schafft euch solche Räume der Stille, wo ihr einfach in der Stille vor Gott betet, sein Wort lest und diese Liebe neu Nachschub bekommt und Nahrung. Ich lese weiter, ab Vers 11. Ihr Lieben, hat Gott uns so geliebt, so wollen wir auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Man kann dieses Wort auch übersetzen: Sie kommt zum Ziel. Darin erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er ist in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Wir haben erkannt und wir vertrauen darauf, dass diese Liebe zu Gott, dass diese Liebe Gottes zu uns wahr ist. Mancher ist enttäuscht worden von Menschen und es fällt ihm sehr schwer, der Liebe zu glauben, schon im Zwischenmenschlichen, weil da etwas zerstört ist. Und ich erlebe das manchmal in Gesprächen, dass es jemandem so schwer fällt zu glauben, dass er von Gott so bedingungslos, voraussetzungslos und ehrlich und echt geliebt ist. Nicht wir haben ihn geliebt, sagt Johannes. Das ist nicht das, was an erster Stelle steht, unser Bemühen und unsere Liebesfähigkeit, sondern er hat uns geliebt. Sie ist wirklich einseitig. Und Jesus als Heiland dieser Welt ist gekommen, damit wir diese Liebe glauben können. Damit unser Herz für diese Liebe weich gemacht wird und wir diese Liebe aufnehmen können. Und dann wird unser Herz geheilt durch diese Liebe und wir können dieser Liebe vertrauen. Sie durchdringt unsere Seele. Das ist unser Reifungsprozess auch als Christen. Und dann kann es hier heißen, darin ist die Liebe bei uns vollkommen. Und das ist das gleiche Wort. Darin kommt die Liebe zu ihrem Ziel. Dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Da ist die Liebe nicht zu ihrem Ziel gekommen. Die Liebe vertreibt die Furcht. Ich hatte in der letzten Woche ein Gespräch mit jemand, die trotz eines langen Weges mit Jesus immer noch Angst hat, wenn er kommt, bin ich dabei, bin ich gerettet. Was hilft uns da? Das Vertrauen auf seine Zusage. Das Gefühl ist nicht immer da. Aber dass er treu ist in dem, was er zusagt und was er verspricht. Dass seine Liebe unumstößlich ist. Diese Liebe besiegt die Furcht. Weil wir wissen, seine ganze Macht hat er in Jesus für uns eingesetzt. Er kämpft nicht gegen uns. Er sucht das Beste für dein Leben. Vertrau dieser Macht der Liebe. Und dann das andere. Mutter Teresa hat ein Wort, das sie immer wieder gebraucht hat. Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. So wie Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Oder Paulus dann im Galaterbrief, die Frucht aber des Heiligen Geistes ist Liebe. Und dann zählt er die vielen Ausdrucksweisen und Spielarten der Liebe auf, wie sich Liebe ausdrückt. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Und aus dieser Frucht folgen Taten. Das macht der ganze erste Johannesbrief deutlich. Einiges habe ich schon gelesen. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Vers 11. Hat Gott uns so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Vers 20. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seine Schwester und seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seine Schwester und seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von Jesus, dass wer Gott liebt, auch seine Schwester und seinen Bruder liebt. Die Liebe soll getan werden. Die Liebe ist Tat. Mancher wartet auf das große Gefühl. Wenn ich so richtig erfüllt bin von diesem Gefühl der Liebe, ja, dann werde ich auf den anderen zugehen. Vielleicht wartest du bis zur Ankunft Jesu auf dieses Gefühl. Vielleicht ist es einfach dran, dass du dich entscheidest und einen Schritt gehst auf den anderen zu. Tun beginnt meistens mit einer Entscheidung, die wir treffen. Und wir können uns auch zur Liebe entscheiden. Will ich lernen, den anderen anzunehmen, den anderen zu lieben? dann werde ich schauen, welche Schritte ich gehen kann. Und wir haben am letzten Sonntag eine Ermutigung bekommen. Die Ermutigung, Vergebung wirksam werden zu lassen. Und das ist manchmal der erste Schritt. Gar nicht nach außen, sondern in unserem Herzen. Einem anderen, der uns Unrecht getan hat, der uns gekränkt hat oder was auch immer, zu vergeben. Das müssen wir gar nicht aussprechen vor dem anderen. Wenn wir das vor Gott aussprechen, dann lösen wir Fesseln. Vergebung hat Macht. Sie setzt frei. Da werden Knoten gelöst, von denen wir den Eindruck haben, die sind sonst menschlich nicht lösbar. Und mein eigenes Herz wird frei. So langsam beginne ich, dem anderen nichts mehr nachzutragen. Diese negative Macht, die Schuld entwickelt, die wird gelöst. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast einen ganz dicken Knoten im Herzen, wenn du an einen bestimmten Menschen denkst. Es würde wirklich Weihnachten, wenn dieser Knoten gelöst würde. Wenn du frei würdest von dem, was dir vielleicht angetan wurde oder wo du einem anderen etwas angetan hast und diesen schweren Schritt gehst und dem anderen sagst, bitte vergib mir, das war nicht in Ordnung. Was für eine Macht steckt darin? Eine Macht der Liebe. Und manchmal braucht es Zeit, bis man in der Lage ist, ein Gespräch mit einem anderen zu führen. Manchmal braucht es Zeit, einfach nur für den anderen zu beten. Aber das ist auch eine seelische Hygiene, wo wir der Liebe in uns Raum geben, auch wenn wir zu einem nächsten Schritt vielleicht noch nicht fähig sind. Und manchmal sucht man das Gespräch mit einem Dritten, nicht um über jemanden zu tratschen, sondern um zu sagen, helf mir mal, ich habe es so schwer mit der anderen Person. Und so bereitet man nächste Schritte vor. Manchmal ist es auch gar nicht möglich, mit dem anderen etwas zu klären. Aber man selbst kann frei werden. Und die Liebe gewinnt wieder Raum und die Verbitterung, dieses Gift, wird herausgezogen. Das ist Liebe, wenn wir uns auf den Weg machen zum anderen hin. So kannst du, wenn du Siege für das Reich Gottes erringen willst, in deiner kleinsten Umgebung damit anfangen. Überwinde den Unfrieden dieser Welt, auch in deinen unmittelbaren Beziehungen. Tja, bringt das was? Heute Morgen sah ich eine Karte zum ersten Mal auf unserem Küchentisch. Da stand drauf, ich kann auch nett, aber es bringt nichts. Ich habe meine Frau dann gefragt, wem sie diese Karte zu Weihnachten schicken möchte. Sie hat mir keine richtige Antwort drauf gegeben. Aber so beim Nachbohren hat sie gesagt, sie hätte die Karte mal für mich gekauft. Irgendwas muss ich dann richtig gemacht haben. Ich habe sie vorher noch nie gesehen. Die Liebe siegt. Glaubst du das? Das ist ein Glaube. Wenn man in diese Welt guckt, glaubt man das nicht. Es ist wirklich ein Vertrauen, dass die Liebe siegt. Und das zieht sich durch das ganze Evangelium. Nochmal Mutter Teresa, sie ist einmal von einem Staatsmann gefragt worden, sind Sie nie entmutigt, wenn Sie das Ausmaß der Armut sehen und begreifen, wie wenig Sie wirklich tun können? Ihre Antwort, Gott hat mich nicht dazu bestellt, erfolgreich zu sein. Gott hat mich bestellt, treu zu sein. Und wer im Kleinen treu ist, an den unterschiedlichen Stellen in seinem Leben, dem vertraut Gott Größeres an. Die Liebe beginnt mit kleinen Schritten und oftmals auch mit kleinen Taten. Aber sie wird siegen. In der Bibel wird das Bild gebraucht, dass Jesus der Löwe aus Juda ist. Er hat Macht. Größere Macht als jeder irdische Thron. Und dann wird in der Johannes-Offenbarung gesagt, das Lamm sitzt auf dem Thron. Und mit dem Lamm ist das Sinnbild des Schutzlosen gemeint, mit dieser Liebe, die sich hingibt und die siegt. Die sitzt auf dem Thron. Ich nehme diese bekannten Worte, möge die Macht mit dir sein, aber nicht irgendeine Macht, sondern diese Macht der Liebe Gottes. Vertrau dieser Macht der Liebe Gottes. Ich möchte gern noch mit uns beten, dann wollen wir mit unseren Liedern Jesus anbeten. Und draußen ist dann auch Gelegenheit, einige Beter warten dort, das ist nach dem Gottesdienst nicht möglich, weil hier geprobt wird, aber während der Lobpreiszeit, sie warten dort, wenn du sagst, ich möchte gerne eine Sache jetzt vor Gott bringen und etwas festmachen auch. Ich möchte gern noch beten. Herr Jesus, der Weg, den du gewählt hast, ist wirklich unglaublich, dass du alles auf eine Karte gesetzt hast, dass du dein ganzes Leben in Liebe eingesetzt hast, um damit die Mächte dieser Welt zu überwinden. Und das tust du. Möchte ich nun bitten, Herr, da wo mancher erinnert wurde an einen Menschen, wo etwas zu klären ist, wo Vergebung nötig ist, dass du ihm hilfst, diesen Schritt zu gehen. Möchte ich bitten, Herr, wo wir wissen, dass die Tat von uns gefordert ist und nicht nur schöne Worte. Gib uns Mut und Kraft, diesen Schritt zu gehen. Und segne du alle Worte und Taten der Liebe, die geschehen. Heute an diesem Tag, in den nächsten Tagen über die Weihnachtszeit. Wir bitten dich, dass deine Liebe stärker ist als aller Unfriede, als alle Ungeklärtheiten. Lass uns Zeugen deiner Liebe sein, in Wort und Tat. Amen.